Fokus.
Ja.
Es ist einfach nicht leicht, den Fokus zu halten, aber das ist in unserer Sportart einfach unheimlich wichtig. Der den Fokus hat, kann wesentlich besser performen,
ja,
als der mit seinem Kopf all over the place ist. Herzlich willkommen zum Podcast von Sweet Spot Training. Mario, Gary und meine Wenigkeit Sausi begrüßen euch.
Hallihallo. Grüß euch. Diesmal wieder in Bild und Ton. Das heißt, ab dieser Staffel könnt ihr uns auch auf YouTube bewundern, und zwar in jeder Folge. Und das Thema dieser Folge wird sein
RPE. So, jetzt war ich überrascht. Okay, jetzt haben wir es vorher so schön durchbesprochen. RPE, und was heißt RPE? Die Rate of Perceived Exertion. So, klingt super fancy und hast nichts anderes als Training nach Gefühl.
Ja, wir sollten dabei bleiben, dass wir uns nichts skripten und einfach nur drauf losreden, weil das macht mehr Sinn. Das
war eher eine einmalige Ausnahme. Okay, also Trial, Error, Error. Passt. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Also heute soll es um das Thema Training nach RPE gehen. Wie schon gesagt, im Prinzip ist es die Abkürzung für the rate of perceived exertion und heißt nichts anderes als die gefühlte Belastung. Und noch vereinfacht darunter gebrochen ist es halt eben Training nach Gefühl, wobei man da eben mit verschiedenen Skalen versucht, diese gefühlte Anstrengung quasi zu beziffern. Arbeitet wer von euch damit?
Zu gewissen Saison Zeitpunkten sehr häufig, sehr viel, in anderen etwas weniger. Wenn es dann spezifischer wird und man schon genaue Datensätze hat, dann wird die RPE-Skala oft abgelöst durch andere Steuerungsgrößen. Und am Beginn der Saison ist es für mich ein sehr, sehr wichtiges Tool und kommt oft vor.
Ja.
Ich glaube, wir sollten da mal drüber reden, was sind die Vorteile.
Vielleicht sprechen wir noch das Thema Skalen zuerst an, damit man das ein bisschen einordnen kann.
Die klassische RPE-Skala ist eine zehnteilige, wobei man unterscheidet zwischen 1 ist auf der Couch sitzend, liegend, ohne große Belastung, ohne Belastung, und 10 ist quasi tot, all out, mehr geht nicht.
Na, knapp vor dem Tod noch, oder?
Wenn du
tot bist, bist du wieder bei 1 oder bei 0.
Ja, das ist auch richtig.
Das ist eine sehr philosophische Betrachtung.
Ja, du bist in der Wiedergeburt. Nein, es gibt ja auch noch die zweite Variante, oder eigentlich gibt es ja genau genommen, sind es glaube ich 3, also diese 1 bis 18 und dann gibt es sogar diese 1 bis 21.
Genau.
Das ist die Borg-Skala. Ja, genau. Ich muss ehrlich sagen, Ich bin ein Fan von
simplen Systemen.
Genau.
1 bis 5 würde vollkommen ausreichen.
Ich finde, 5 wäre für mich ein bisschen zu wenig. Das wäre so irgendwie so eine Bewertung von einer Einheit. Ich meine, du bist Lehrer, ja, das sieht man da schon.
Ich finde, 5 ist das Problem. Was ist 3?
Ja, 3 ist die Todeszone.
Ja.
Also das ist das klassische 5 bis 6.
Hey, 3 ist, hallo, Entschuldigung. 3 ist Schwelle, 4 ist Heat, 5 ist anaerober Clusterfuck. Bam, bam, bam. Von mir soll es noch einen Sechser geben, das ist, wenn du dann, weiß nicht,
tot.
Ja, aber wenn, tot sagen,
nicht, soll, aber wenn du den Stuhl nicht mehr halten kannst, beispielsweise. Ja, ich meine, alles Dinge, die man mal erlebt hat. Ich würde mal sagen, was wichtig ist bei allen 3 Systemen oder meiner 4. Skala, dass man überhaupt einmal weiß, was Limit heißt. Das ist, glaube ich, etwas, was manchen Athleten von uns manchmal abgeht, dass dieses absolute Limit eine schöne Sache wäre, hin und wieder mal festzustellen, damit man es, um deine Frage besser zu beantworten.
Also tot.
Naja, tot weiß ich jetzt nicht, aber tatsächlich, damit man den Dreier besser bewerten kann.
Ich finde die 1 bis 5 Skala, oder gehen wir es mal wirklich sinnvoll an, die Skala von 1 bis 10 oder auch die noch fein abgestuftere ist ja wirklich dafür da, dass man auch irgendwie sagt, man die verschiedenen Trainingsbereiche kann man beziffern. So, ich glaube, wir sind uns einig, dass man bei einer Skala von 1 bis 21 oder 1 bis 18 einfach sich permanent fragen müsste, was das gerade ist, was ist
da drin. War das jetzt ein 17er?
War das ein 18er? Genau, ja, so. Die 1 bis 5 Variante, wie du es jetzt gesagt hast, die ist nett, mit dem 6er drauf sind wir schon bei einer österreichischen Lösung, die würde ich sagen, okay, gut, die verwerfen wir auch. Die 1 bis 10, glaube ich, ist ein Kompromiss, auf den wir uns einigen könnten, die recht viel Sinn macht. Ja. Also wie du gesagt hast, ich meine, der 1er wäre halt eigentlich im Prinzip kein Sport, keine Bewegung. Ab da würde ich dann einmal sagen, so von 2 bis 3 ist es irgendwo im regenerativen Bereich und von 4 bis 5 sind wir so im klassischen Grundlagenbereich. Der 7er wäre dann dementsprechend die Schwelle, Schwelle und alles, was da drüber raus ist.
8 ist Schwelle, ja, 9 ist Heat, 10 ist Anaerob, 11 ist Sprint.
Aber auf jeden Fall sind wir da schon so, dass man diese Todeszone dazwischen, einfach diesen Mischbereich schon beziffern kann. Ja, also dieser klassische 6er, den man eigentlich dann nur trainieren würde, wenn man halt irgendwie den Bereich auch direkt triggern möchte. Ja. Und ich glaube, da macht das System schon durchaus Sinn und vor allem irgendwo, wir kennen es ja auch, wir arbeiten ja alle mit Training Peaks und da gibt es nachher dieses Bewertungssystem, wo man die Einheiten von 1 bis 10 auf einer Intensitätsskala bewerten kann und da macht das aus Einordnung der Einheit und natürlich auch als Erstfeedback an den Coach schon sehr viel Sinn. Ja? Weil man sieht halt dann einfach, wenn man irgendwie eine Schwelleneinheit geplant hat und das ist ein Dreier, dann ist wahrscheinlich die Intensität, die da vorgegeben ist, einfach viel zu niedrig. Ja? Trifft es die genau auch subjektiv mit einem 7er, dann weiß man schon in etwa, dass es deckungsgleich ist.
Ja, ja, man muss eben ganz grundlegend auch unterscheiden, ist es dann eben in der Retrospektive die Bewertung der Einheit oder steuert man auch tatsächlich danach? Mhm. Und eingangs meinte, ist auch eine Steuerung nach Gefühl der Trainingseinheiten und nicht nur die Bewertung anschließend. Die Bewertung anschließend, das hat der Gary schon ganz richtig gesagt, macht auch Sinn, mit zwei verschiedenen Skalen zu arbeiten, nämlich dieser zum Beispiel RPE-Skala, in der die gefühlte Intensität abgegriffen wird, in der abgegriffen wird, wie hat sich die Einheit für mich angefühlt in Bezug auf, was muss ich dafür hergeben. Mhm. Die andere Skala, das ist oft auch diese, die ist dann fünfteilig, dieses Smiley-System vom weinenden bis zum wirklich lachenden Smiley. Da geht es darum, wie habe ich mich gefühlt in der Einheit. Das sind zwar grundlegend unterschiedliche Dinge. Ja. Es kann eine lockere Einheit, die mit einer RPE-Nummer von 2 bis 3 bewertet wurde, grundsätzlich ganz schlechtes Gefühl produziert haben.
Also ja, oder du kannst auch schon Einser. Mit einem schlechten Gefühl da reingegangen sein. Ja, also wenn man diesen heulenden Smiley dazu macht, weil man einfach halt salopp gesagt scheiß Beine hat an dem Tag, dann ist das ja durchaus gerechtfertigt, wenngleich die gewählte Intensität ja trotzdem zur gefühlten passt. Ja, ja. Also die Einheit dann einfach trotzdem treffsicher
war. Aber in der Kombination ist dann in der Bewertung nach dem Training die größte Aussagekraft da. Mit dieser Intensitätsbeurteilung und mit der Beurteilung, wie habe ich mich dabei gefühlt. Umgekehrt zu dem, das andere Beispiel, ein richtig harter Wettkampf mit der RPI-Bewertung 9 oder sagen wir halt 10, ja, wenn es wirklich aus dem Leben geschossen war, kann trotzdem mit einem sehr lachenden Smiley behaftet sein.
Wenn der Erfolg da ist.
Wenn der Erfolg da ist, ja, wenn sich das gut angefühlt hat. Und in der Kombination kann man ganz gut einordnen oder kann man sehr gut einordnen, wie die Vorgaben im Training umgesetzt wurden und wie eben als Gesamtes die Einheiten für der Idee des Trainingsplans entsprechen.
Ja, ich glaube, du hast jetzt schon was Wichtiges gesagt. Ich glaube, die Kernfrage, die man sich bei der ganzen RPI-Geschichte stellen muss, ist, betrachtet man es ex ante oder ex post, richte ich mich quasi nach der Trainingsvorgabe, wo dann steht, ja, lauf nach 4 bis 5 auf der RPI-Skala oder bewerte ich danach die Einheit eben rückblickend. So, gut, das sind zwei unterschiedliche Zugänge, weil das eine ist halt eben das geplante Training und das andere ist eine rückwärts betrachtete Bewertung von der Einheit. Da stelle ich halt immer das Problem, glaube ich, sehen wir alle im Coaching, vor allem seit 100.000 technische Devices einfach im Umlauf sind, dass man sich halt irgendwie auch das Körpergefühl halt sukzessive wegtrainiert. Und da ist es durchaus sinnvoll, zum einen das Bewertungssystem wirklich dauerhaft durchzuführen. Ja? Das heißt, sich selbst nachher einfach zu fragen, wie hart war die Einheit gerade wirklich? Und dann kommt man meistens eh schon selber drauf, wenn da jetzt Hausnummer steht, der Grundlagenlauf in 5,20 und man ist ihn halt wieder mal in 4,45 gelaufen und wird dann die Einheit halt auch mit einem 6er statt einem 4er bewerten, dann deckt sich das schon sehr gut. Umgekehrt ist es halt einfach so, dass es einfach gewisse Einheiten gibt, die halt sehr treffsicher sein sollen, vor allem diese ganze Wettkampfspezifik, gerade wenn man auf den längeren Distanzen unterwegs ist und noch relativ kurze Intervalle fährt am Rad zum Beispiel, also ich sage jetzt als klassisches Beispiel eine Halbdistanz und man fährt 10 Minuten Intervalle in der Halbdistanz-Pace, dann kann man die natürlich mit wesentlich mehr Watt fahren, könnte man sie. Treffsicher wäre es nicht, weil es ja dann die Spezifik nicht ist. Und da ist das Problem, dass dann meistens die Steuerung nach API einfach
ein
Problem wird.
Es würde eben dann auch im Nachgang wieder mit einer ganz anderen RPI-Zahl, RPI-Bewertung beurteilt werden. Ja. Die 10 Minuten ergeben dann eine gefühlte Intensität von 5, obwohl man auf 7 raus wollte. Da beißt sich dann der Hund in den eigenen Schweif. Umgekehrt ist der Ansatz dann natürlich auch da. Das heißt, wenn man Einheiten nach RPE steuert zu Beginn der Saison, kann man daraus andere Steuerungsgrößen besser abschätzen und lernen, was ist in dem Moment, ohne große Leistungsdiagnostik zu machen, gerade der Status quo. Das ist gerade bei erfahrenen Athleten aus meiner Sicht sehr, sehr treffend. Wenn nach der Offseason so ein bisschen ein Formverlust, ein gewollter Formverlust da ist und dass man dann nach Gefühl steuern lässt oder nach Gefühl trainieren lässt und sich die Zahlen, die daraus produziert werden, anschaut. Ja. Und das sind eben zwei unterschiedliche Perspektiven, die man da für die Nutzung der RPE-Skala sehen und nehmen kann.
Ja. Zwei Sachen da dazu. Da gibt es halt, zum einen kennen wir das aus dem Schwimmen, dass man irgendwie schwimmt 4x100, 1 bis 4, also locker, mittelhart, all out zum Beispiel. Das ist auch nichts anderes, als dass man im Prinzip nach RPE schwimmt. Ja. Das zweite ist, klassisch im Laufen kann man das sehr gut machen, dass man einfach einmal schaut, wie viel Körpergefühl hat der Athlet oder die Athletin und gibt halt dann zum Beispiel eine Einheit mit 10x3 Minuten, wo man halt wirklich versucht, alle 3 Minuten auf der RPE-Skala um 1 zu steigern. Wenngleich wir jetzt gerade gesagt haben, den 1er gibt es eigentlich nicht, also den kann man quasi aussparen. Da wird man dann relativ schnell merken, dass wenn man das wirklich rein nach Gefühl läuft, muss man natürlich Athleten und Athletinnen haben, die auch dann einmal wirklich auf der Uhr die Uhr einfach nur beiläufig mitlaufen lassen. Da kommen wir nachher noch dazu. Dann sieht man sehr wohl, dass irgendwo das Körpergefühl sich relativ stark entkoppelt von dem, was tatsächlich dann auf den Körper wirkt. Also irgendwo täuscht dann das Gefühl. Ja. Meistens hat man dieses eingeschliffene, relativ schnelle Grundlagentempo, das fühlt sich angenehm an, passt aber eigentlich dann schon gar nicht mehr in die Skala.
Ja, du meinst, dass die Leute sind, die ins Black Hole of Intensity fallen, also genau. Die Grundlage zu schnell laufen und die Intervalle zu sanft.
Ja, zum Beispiel. Ja. Oder die zum Beispiel zwischen 7 und 10 kaum noch einen Unterschied haben. Ja, also wo 7 dann eigentlich schon wirklich nahe am Maximum ist und kaum noch gesteigert werden kann. Ja. Und das ist halt einfach so eine Sache, wo ich jetzt einfach in den Raum stelle, dass es, wenn es einen Wettkampf gibt, der unter besonderen Bedingungen abläuft, extrem kalt, extrem heiß, was auch immer, ja, oder einfach extrem fordernde Streckenprofile, wo halt einfach man mit Pacing-Vorgaben wirklich ans Limit stößt, dass die Athleten, die diese Skala wirklich gut für sich verinnerlichen können und anpassen können, in dem Wettkampf auch gut performen können.
Oder, ja, oder eben auch ein technisches Device verloren geht.
Aber das ist eben ein Punkt. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit ein bisschen Zeit gehabt, nachzudenken, wie ich auf diese 6er-Skala gekommen bin. Und es gibt ein fantastisches Buch, sollten wir übrigens in unsere Rubrik Bücherclub aufnehmen. Ja. Konopka Radsport, der hat tatsächlich 6 Intensitätsbereiche definiert. Ohne Watt, Wattmesser gab es damals noch nicht, als das Buch geschrieben worden ist, und ohne Pulsvorgaben, weil Pulsmesser waren damals noch nicht in der Breite wirklich machbar. Und worüber wir noch gar nicht geredet haben, ob wir jetzt die 21er, die 18er, die 10er oder meine 6er-Skala nennen, ist...
6er-Skala nach Sausing.
Das klingt einmal gut. Ja. Ich würde aber eher 69 nehmen,
ja,
aber
das ist ein anderes Thema.
Aus Marketinggründen.
Aber die Kernfrage ist, wie soll es einem in diesen Bereichen gehen? Und was er wirklich in diesen Bereichen gut definiert hat, ist, dass der Bereich 1 so locker und gelöst ist, dass du die Landschaft noch auf dich wirken lassen kannst, dass du tatsächlich noch ganze Sätze sprechen kannst, nämlich Haupt- und Nebensatz, so genau ist das definiert, dass es im Zweierbereich dann schon so ist, dass es noch immer locker ist, aber dass die Lust am Reden merklich abnimmt und dass es beim Sechser so ist, dass du kein Farbsehen mehr hast und tatsächlich so einen Fokus hast, dass du das für eine Minute halten kannst, aber sicher nicht für zwei.
Ja, ja.
Und das sind Themen, bei denen ich deswegen auch gesagt habe, es ist hilfreich, hin und wieder seine Athletinnen und Athleten ans absolute Limit zu führen, sehr selten aber doch, damit sie überhaupt dieses Gefühl verinnerlichen können, weil was mit den ganzen Devices ist, die wir haben uns in den oberen Bereichen manchmal auch ein bisschen geistig limitiert, dass die Leute, vor allem die am Gymnasium waren, immer ganz genau wissen, was eigentlich nimmer geht, weil sie es noch nie probiert haben, verdammt nochmal.
Ja.
Und die Leute, die da am wenigsten zum Overthinking neigen, Mut zum Risiko beweisen, oft im Training am weitesten kommen, weil sie tatsächlich hier nochmal eine Reserve aufmachen. Insofern finde ich das Training nach API ganz sinnvoll und ich würde es auch wirklich bewusst in die oberen Bereiche manchmal steuern. Selten, aber doch.
Die Definition der Bereiche ist ja dann auch in Sportarten unterschiedlich. Das heißt, beim Radfahren ist die Definition kein Farbsehen mehr am Schluss.
Ja, das ist beim Ruder, glaube ich, grundsätzlich immer so im
Wettkampf. Ja. Ist das dann unterschiedlich? das sollte man beschreiben und es gibt auch, da findet man online ganz viele unterschiedliche Beschreibungen zu der zehnteiligen Skala und könnt ihr euch ja gerne mal anschauen und die für euch passende Beschreibung raussuchen. Ich glaube, dass das auch sehr unterschiedlich ist, wie das von den unterschiedlichen Athleten aufgenommen wird und da empfunden wird, dass das Wording einen riesen Unterschied macht, dass manche damit was anfangen können, was es heißt, keine Farben mehr zu sehen, andere wieder nicht. Ja,
man weiß die Farben danach auch mehr zu schätzen.
Ja. Das ist wie beim Hypoxietraining, beim Schwimmen, man weiß den Sauerstoff dann mehr zu schätzen, wenn einer genommen wurde, ja, wie süß der schmecken kann. Zum Schwimmen da vielleicht auch noch, da ist dieses progressive Schwimmen, dieses Steigernde in Serien, innerhalb einer Serie oder auch innerhalb eines Intervalls, glaube ich, ein ganz wichtiges Tool, um eben ein Gefühl für das Tempo und für die Intensität zu entwickeln. Und da muss es auch einmal passieren, dass man vielleicht nicht mehr steigern kann. Und das passiert Anfängern auch sehr häufig.
Vor allem, weil das nämlich die Disziplin ist, wo man im Wettkampf kein technisches Gadget haben.
Ja, also außer man schon hat die theoretisch,
aber ich meine, die Formbrille. Ja, aber es soll auch Leute geben, die während Schwimmen auf die Uhr schauen. Also ich meine, das ist ja sowieso, ja, egal. Aber da muss man sich halt aufs Gefühl verlassen. Und ein Satz noch zu diesem 101 bis 4 Schwimmen. Ich meine, ich denke, das kennt ja jeder von uns. Das ist einfach der Klassiker, wenn man 100, also 4 mal 101 bis 4 schwimmen lässt, dass der erste einfach viel zu schnell ist, der zweite ist meistens gleich schnell und dann passiert irgendwas. Ja. Also es gibt keine Abstufung zwischen locker und mittel und dann der Schnelle ist dann irgendwas schon wirklich deutlich drüber und der eigentlich noch einmal drauf sein soll, da geht sich ja schon gar nichts mehr aus. Ja. Ja. Und da merkt man, wenn man das oft schwimmt, dass das wirklich gut funktioniert. Ja. Und wenn man dann einmal auch ein Feedback kriegt von der Uhr und dann einfach weiß, okay, Mittel ist halt, ich sage jetzt irgendwas, 1,30 am 100er, ja, dann kann man mit dem was anfangen. Ja. Und dann weiß man auch, wie das Gefühl ist und dann kann man es auch auf der Halbdistanz oder Langdistanz oder wurscht wo, einfach im Wettkampf, wenn man ein bisschen Platz hat zum Schwimmen, wenn die Waschmaschine am Anfang weg ist, dann sehr gut wirklich nach Gefühl schwimmen.
Ja, und das ist absolut gut trainierbar, das Ganze. Ja. Ich habe das mit Gruppen, die man einfach dann lang in der Betreuung hat, öfter gemacht in 4x4x100, 1 bis 4 gesteigert.
Oder 4x400.
Bei den 4x4x100 ist es was dann auch so, ja, wobei das finde ich gar nicht so schwer wie das. Die zweite Serie ist dann nämlich noch einmal gesteigert. Das heißt, der erste 100er der zweiten Serie muss schneller sein als der erste 100er der ersten Serie weiter gesteigert. Ja. Und das erfordert dann schon wirklich Fingerspitzengefühl und ein Gefühl für das Tempo im Wasser. Und diejenigen, die das konnten, und das haben dann einige Athleten fehlerfrei geschafft, also wirklich ohne einen Ausreißer ganz solide diese Serie zu absolvieren, denen kann man dann wirklich ganz genau auftragen, auch in Trainings, die sie allein gestalten oder allein absolvieren, die Intensität bitte umsetzen.
Wie groß war das Delta in Sekunden? Weil das ist ja auch wieder was.
Sekunde.
Ja, es ist gut. Das ist schon verdammt gut.
Also beispielsweise 1,30, 29, 28, 27. Die nächste Serie war 29, 28, 27, 26. Und das viermal. Das funktioniert. Ja, ist Übung. Man muss die Athleten drauf hin drillen und trimmen, aber das funktioniert und es ist ein riesen Benefit draus, genau in dieser allgemeinen Vorbereitungsphase. Und das funktioniert dann auch disziplinenübergreifend auf andere Disziplinen auch. Ich würde es jetzt beim Radfahren sogar nur als kleinstes Problem einschätzen, weil man einfach die absolute Steuerungsgröße mit der Leistung immer hat. Und am Beginn der Saison eine Leistungsdiagnostik machen kann, in was für einer Form auch immer, ob es dann nur ein Stufentest ist oder ein FTP-Test in irgendeiner Form und dann schon sehr genau steuern kann über die Leistung, die man produziert.
Ja, wobei, das würde ich auch nicht unterschätzen, dass du in einem Delta von 5 bis 10 Watt bleiben kannst. Das ist eine Kunst und wer das ganze Jahr über kann, tut sich dann natürlich auch beim Ironman gut, weil ich Wattfiles gesehen habe, wo vollkommen klar ist, warum es nicht hinhauen kann, weil da einfach überhaupt kein Gefühl ist und ich Generationen Leuten kenne, denen ich den Wattmesser in den ersten 2 Jahren weggenommen habe, einfach nur damit sie mal ein Gefühl für sich entwickeln, weil sie einfach nur stur nach Watt gefahren sind.
Ja, aber ich glaube, da reden wir jetzt von zwei Dingen, ich spreche da eher die Rollensaison an, Indoor, in der man die Leistung einfach als Flatline vorgeben kann. Und dadurch schon der Benefit resultiert, dass man ein Gefühl für die Leistung entwickelt.
Ja.
Also dann spürt, okay, das sind jetzt 150 Watt, das kann ich dann draußen auch umsetzen, versuchen. Aber ich bin schon bei dir, dass das dann, dass die Umsetzung draußen dann schwierig ist. Das ist auch sehr, das ist sehr viel Fokussache der Athleten. Ich nehme mich da komplett aus, jetzt persönlich. Ich tue mir extrem schwer, draußen eine super Flatline zu fahren. Andere Athleten kennen das wahnsinnig gut. Die Files schauen aus, als ob sie indoor gefahren wären. Aber sie
meine Files sehen?
Na, danke, Sausi.
Ich möchte noch einen Nachsatz sagen zu der Thematik mit dem 4x100 gesteigert und 4x400 gesteigert, weil das mit dem 400 finde ich persönlich ist extrem interessant, weil sich da nämlich zwei Körpergefühle in die Quere kommen, nämlich das eine ist die Ermüdung und das andere ist das Tempo. Ja. Also wenn ich 4x400 schwimme, beispielsweise mit einer Minute Pause, sind das trotzdem quasi 1600 Meter in einer sehr kurzen Zeit und man muss dann irgendwie das Körpergefühl der Ermüdung von dem trennen, was die tatsächliche Temposteigerung angeht. Was ich damit sagen will, ist, nur weil sich der zweite härter anfühlt, heißt es nicht, dass er schneller geschwommen ist. Ja. Und das wird beim dritten und gar beim vierten noch exorbitanter. Ja. Das heißt, man muss einfach diese Polarisierung der einzelnen gewählten Tempi noch genauer wählen. Ja. Da kann man sich bei 100 dann ein bisschen drüber retten, ist aber auch einfach ein anderer Trainingszugang. Also es sind zwei verschiedene Dinge, die man damit erreichen will. Das hat beides seine Berechtigung. Ja. Aber es sind beides sehr interessante und probate Mittel, wo man mit API wirklich gut trainieren kann. Und beim Schwimmen halt eben automatisch, weil man halt weniger Gadgets hat.
Die 400, das sind viel mehr schon in der Spezifik anzusiedeln, die 4x400 oder 4x100 gesteigert, für mehr in der allgemeinen Vorbereitungsphase, um eben das Gefühl zu entwickeln, wie man dann 400er schwimmen kann. Ja. Da war so eine berühmte Serie, eine Serie, Testserie als Einstiegskriterium in ein Olympiazentrum. Nagelt es mir jetzt nicht genau fest, irgendwo hat es die Geschichte zumindest gegeben. 10x200 gesteigert, vom 1. bis zum 10. Und jeder 200er aber auch mit Negativ-Split. Das heißt, der zweite 100er, das 200er musste immer schneller sein als der erste. Das war aber allerdings für Schwimmer und für Schwimmer, die quasi vorbereitend für ein Olympiazentrum angefragt haben oder in den Test gekommen sind. Die das geschafft haben, waren aufgenommen und das zeugt dann insgesamt einfach von einem wirklichen Tempogefühl, das man dann auch braucht, wenn der Trainer mit einem arbeiten soll und halt in einem Bereich arbeiten soll, der
auf absolutem Hochleistungsniveau
ist. Genau. Ja. Beim Laufen, vielleicht wenn wir die dritte Disziplin auch dazu nehmen.
Ja, und vor allem Laufwettkämpfe würde ich da auch noch gerne ansprechen.
Beim Laufen kann man dann im Gegensatz zum Rad, wenn man sich nur an der Pace orientiert, bestimmt wieder andere Variablen dazu, die das Ganze torpedieren, also Steigung und Wind.
Manchmal auch Untergrund,
wenn es Crossläufe sind. Ja, oder so. Ganz bestimmt. Wenn man dann zum Beispiel einen Strandlauf nimmt im Vergleich zu Asphalt auf Sand, macht das sicher einen riesen Unterschied.
Oder bei uns gibt es oft diese Kellergassenläufe, wo es auf Pflastersteinen ist. Das ist alles eine ganz andere Thematik.
Da ist es dann schon wieder schwieriger, sich auf die Zahlen, also auf die Pace, wenn man nach der steuert, zu verlassen. Und man braucht einen großen Anteil an Hausverstand oder Gefühl dazu, um dann auch wirklich die richtige Intensität zu erwischen. Es gibt natürlich da jetzt auch schon Tools, die Steuerung nach Leistung, die da dem Ganzen ein bisschen hilft und viel mehr in Richtung Radtraining geht. An dem kann man sich auch schon ganz gut orientieren. Das funktioniert auch schon sehr valide. Man muss sich aber auch darauf einlassen und es ist auch kein Muss. Das heißt, ich glaube, dass es trotzdem noch sehr wichtig ist, zu lernen und zu trainieren, dass man bei gewissen Bedingungen ein gewisses Laufgefühl entwickelt.
Ja, ich glaube,
Intensitätsgefühl entwickelt.
Man muss ja da generell dazu sagen, ich glaube, rein die Praktikabilität der ganzen Dinge ist halt einfach so, dass es beim Radfahren am besten funktioniert. Mhm. Du hast immer den Radcomputer irgendwie im Augenwinkel und siehst, wenn du das groß eingestellt hast, groß die Watt. So, das macht beim Laufen zwar möglich, aber ich muss immer aktiv auf die Uhr schauen. Das heißt, es ist wenn du in einer vollen Belastung bist, ist das ja auch nicht leiwand. Ja. Und beim Schwimmen, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Also wer mit einem Garmin-Wecker schwimmt, ich glaube, da sind wir uns auf dem Tisch alle einig.
Kurz grätsche ich da beim Schwimmen noch ein letztes Mal rein. Es gibt schon auch recht ausgereifte Brillenmodelle, die Pace ständig transparent vor dem Auge halten. Das funktioniert auch. beim Schwimmen immer wieder mit Einschränkungen, weil es natürlich dann auch immer wieder Abbrüche gibt oder Verbindungsabbrüche gibt, die dann
kann man dieses Abdrücken und Hinschauen auf die Uhr, das meine ich, ist ja halt einfach, das, das stört den kompletten Schwimmbetrieb.
Seit Jahrzehnten das Beste, was es gibt, ist die primitive Uhr am Beckenrand in 4 Grundfarben. Was das Schöne ist, dass du sogar die Orgenkiller-Sets wie 6x1000 oder 4x400 und wenn du nämlich eine Startzeit hast, die nicht so einfach ist, hast du noch eine Rechenaufgabe immer ein bisschen dabei.
Kannst gleich schauen, wie viele Kohlenhydrate noch im Hirn sind.
Ja, aber das ist kein Spaß. Ja, jedes Mal, wenn ich angefangen habe, mich zu verzählen, habe ich es erstens einmal zur Strafe noch einmal schwimmen müssen. Eh klar. Und ich habe gewusst, okay, jetzt bin ich drüber. Und dass diese Sachen, den Fokus da ein bisschen zu wahren, ist finde ich, eine Aufgabe, die von unschätzbarem Wert ist, weil ich finde einfach, dass wir mit zu viel Datenmaterial und zu viel Leichtigkeit gefüttert werden, da muss wieder mehr Härte rein.
Ja, und dann das Einprogrammieren von irgendwelchen Technikübungen und das ist einfach völliger Humbug. Ja. Also ja, es wird sich mir nie erschließen.
Es ist völlig simpel.
Und wir sind, da muss man ja dazu sagen, wir sind die Letzten, die uns vor technischen Fortschritten verschließen, weil wir kaufen wirklich jeden Schaß, der neu kommt und testen den und sind in der Regel von allem begeistert, aber das ist einfach
Zu dem Thema Fokus und Rechenaufgaben mit Startzeiten ist ein absoluter kausaler Zusammenhang zum Fokus halten in Freiwassereinheiten. Da geht es zu einem Riesenteil darum, dass man über einen langen Zeitraum einfach nur den Fokus halten kann. Ja. Und das ist ganz bestimmt ein Tool, um das zu trainieren. Also jetzt nicht 1,15 ab oder weiß nicht, auf ein paar hundert und 2,0, weil es einfach leicht zu schauen ist, sondern auch mal 2,05 oder 2,07 oder was auch immer.
Ja. Es ist wie das Golfspielen in Wahrheit, dass du auch, wenn es dir Arsch geht, du ganz genau weißt, welchen Widerstand du auf der Hand am Unterarm hast, damit du dann auch noch in der grindigsten Brühe, Stichwort Neusiedlersee, ganz einfach deinen Stiefel runterschwimmen kannst. Ja. Ohne, dass du auf die Uhr schauen musst, ohne, dass du überlegst, was da überhaupt um dich herum los ist. Das ist alles Stress. Dieses Gefühl hast du am besten 100.000 Mal in einen präfrontalen Kortex eingraviert. Und das ist eine große Parallelität zum Zeitfahren, nämlich auch beim Radlfahren, wo du dann auch wieder den Fokus halten musst. Und es gibt auch Weltklasse-Radfahrer, die beschissene Zeitfahrer sind. Und jetzt haltet euch fest, warum? Fokus.
Ja.
Es ist einfach nicht leicht, den Fokus zu halten, aber das ist in unserer Sportart einfach unheimlich wichtig. Und das macht zwei Athleten mit den gleichen Fähigkeiten, den gleichen athletischen Fähigkeiten, kann das massiv unterscheiden. Der den Fokus hat, kann wesentlich besser performen, als der mit seinem Kopf all over the place ist.
Unterschreibe ich sofort und hänge ich auch gleich noch da das Thema Laufen und Laufwettkämpfe dran. Ja. Ich bin ein absoluter Freund davon, dass man diese ganzen Winterläufe, Silvesterläufe, all das unspezifische
Zeug
ohne Uhr läuft, beziehungsweise die Uhr auf Start drückt und nicht einmal drauf schaut, einsteckt, was auch immer und das einfach, wenn man es unbedingt auf Strava haben will, soll es drauf sein. Ja. Mhm. Theoretisch bezahlt man jemanden, dass er für einen die Zeit misst, also kann man dem durchaus auch die Arbeit übernehmen lassen und es ist in der Regel auch recht valide, aber okay. Ja. Es ist außer ein Wahnsinn, was sich für Dramen abspielen, wenn man jemanden nicht mal die Uhr wegnimmt, sondern einfach nur sagt, schau nicht drauf. Es ist unglaublich. Ja. Und das, was sich daraus entwickelt, aus meiner Sicht, und da gebe ich da uneingeschränkt recht, ist dieser Verlust an Fokus, dieses, dass man sich nicht beim 5-Kilometer-Lauf, sagen wir es einfach 20 Minuten lang, permanent fragen kann, geht schneller oder geht es nicht schneller. Und wenn man das einmal probiert und nicht einfach sagt, ich will das heute in einer Vierer-Pace laufen und einfach nur dem Wecker nachläuft, dann will man mal mitkriegen, was da im Körper passiert und was auch im Kopf passiert. Und es fallen so viele Bestzeiten, wenn die Uhr mal weg ist. Das ist irre. Ja? Aber es ist einfach eine Geißelung, die wir erleben an diese ganzen technischen Gadgets. Und ja, wir haben auch gerade alle Garmin um. Ja? Eh schön. Und wir nutzen es auch. Aber es ist halt irgendwo, glaube ich, trainieren wir uns komplett weg von einem Körpergefühl einfach, ja. Das, ich weiß nicht, ob das sinnvoll, also ja, ich weiß, dass es nicht sinnvoll ist, aber. Ja.
Ich denke, dass das einfach unheimlich, ich denke nicht nur, ich habe die Bestätigung, glaube ich, hunderte Male in meinem eigenen Athletenleben gehabt, dass du dich, wenn es ans Eingemachte gehst, du dir die Frage stellen musst, ist das wirklich gerade das Maximum, das ich zu leisten imstande bin?
Genau.
Und die wenn Angst du die Frage
Versagen.
Mit, ja, und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann laufst du gefälligst schneller.
Ja.
Und wenn du dann merkst, und das war bei mir immer der Magen, der zugemacht hat, oder der Darm, der rebelliert hat, gerade bei den längeren Distanzen, dann laufst du halt wieder ein bisschen langsamer. Und zwischen diesen beiden Bereichen, idealerweise sind 5 Sekunden dazwischen, spielst du Ping-Pong. Ja. 1,5 Stunden lang, wenn es sein muss, oder auf der Ironman-Distanz noch länger. Und dann kannst du ins Ziel fallen und aus. Und wenn dir die Uhr aber bei, 800 oder 1000 Stunden im Jahr sagen muss, dass du das nicht laufen kannst, dann ist das eigentlich ein Versagen schon im Training gewesen.
Stimmt. Und ich sehe das halt, ich sehe das genau so. Ich denke mir halt, wir geben uns durch die Geißelung an die Uhr und durch die Vorgabe einer Pace, die man in einem völlig, wie soll ich sagen, völligen C-Wettkampf, wie es ein Winterlauf halt einfach nun mal ist, ja, geben wir uns im Vorhinein schon ein Limit. Mhm. Indem wir nämlich weglaufen und wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben und sagen, ja, ich will 4-0 will ich laufen und ich sehe die ersten 2,5 Kilometer bis Depot 340 halt Grenz, ja, und eigentlich viel zu schnell. Ja, ich muss runter vom Gas und hin und her. Und im Endeffekt wäre das vielleicht einfach einmal so ein Tag, wo einem wirklich eine absolute Bestzeit auskommt. Es gibt eh keine Wunder, das wissen wir eh. Aber es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Und wir laufen halt an schlechten Tagen einer Pace nach, die wir an dem Tag nicht laufen können und bremsen uns an guten Tagen vor einer Pace, die wir an dem Tag tatsächlich schaffen würden. Ja. Und das ist was, wo man halt dann einfach sieht, dass die Leute, die auch dann einfach in den Hauptwettkämpfen gut performen, die kommen mit Umgebungen und Änderungen in der Umgebung, sagen wir es einfach so, also vor allem gerade bei Hitzerennen, wirklich gut zurecht, weil die das Gefühl abrufen können. Die wissen, das geht heute nicht. Und mit dem können sie arbeiten. Und das ist essentiell, finde ich.
Ich habe beispielsweise nie eine Uhr oben gehabt beim Wettkampf. Also ich habe nie gewusst, wie schnell ich gerade laufe. Ich habe immer nur gewusst, geht es jetzt noch schneller oder geht es nicht schneller. Das waren die einzigen zwei Sachen, die ich gewusst habe. Beim Radlfahren habe ich das schon mittracken lassen. Aber mit Tracken. Einfach nur um zu schauen, ob es ein guter oder ein schlechter Tag ist. Den Rest konnte ich eh nicht beeinflussen. Aber da ist vielleicht oft ein bisschen viel Datensklaverei und deswegen ist das Training nach Gefühl einfach unheimlich wichtig, dass man das einfach über die 12 Monate Vorbereitung, ich spreche jetzt mal übers Jahr hinweg, einfach immer jede Woche mal ein bisschen als Querschnittsmaterie des Trainings hat, um sich die Frage zu stellen, okay, ging es nicht vielleicht eher ein bisschen schneller.
Ja, und du hast vorher aber auch den banalen Nebensatz gesagt, es könnte auch sein, dass das Ding mal ausfällt. Ja, das passiert.
Ja. Das passiert
und was
vielen,
passiert dann? Ja, das ist nämlich die große Frage. Also, man geht man dann heim?
Du hast da mal die Uhr verloren, oder?
Ja, es gab
die Uhr verloren und ich habe in Klagenfurt auch einmal kein Wattmesser
gehabt. Es gab der Legende nachher auch eine Ironman-Weltmeisterschaft, die so entschieden ist, weil Lionel Sanders gesagt hat, dass ihm sein Garmin einfach zu langsame Zeiten ausgeworfen hat und der gefühlte 10 Sekunden zu schnell gelaufen ist beim Marathon. Am Kilometer. Und ja, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber wenn die Geschichte stimmt, zeigt es, dass es die Datensklaverei anscheinend auch in den oberen Etagen unseres Leistungsvermögens gibt.
Ja, ja. Um den Bogen wieder zum Beginn zu haben, so kommt man dann auch drauf, was der tatsächliche 10 ist. Du hast die Frage in den Raum gestellt, wie weiß ich dann überhaupt, was überhaupt mein Limit ist? So kann man es rausfinden. So kannst du rausfinden, mit genau dem, was du beschrieben hast, kann ich noch schneller? Nein, reduziere ein bisschen, wieder ein bisschen mehr. So kann man rausfinden, was ist wirklich das Limit. Ja. In dem Moment, das ist ja alles immer nur eine Momentaufnahme, aber in dem Moment bin ich in der Stande, das maximal zu leisten. Ja. Und kann somit den Zusammenhang aus gefühlter Intensität 10, nehmen wir es jetzt einfach über 10 und nicht 9, ja, und der Pace dazu finden und auch vielleicht einer maximalen Herzfrequenz dazu finden. Ja. Ja. Herzfrequenz lassen wir beiseite, ist so eine andere Steuerungsgröße, die mit dem Gefühl nicht unbedingt einhergehen muss, ist zu variabel. Die
ist aber auch eine retrospektive Kontrolle zur Einheit.
Genau,
das ist das. Genau.
Ja. Und man kann dann vielleicht auch den Zusammenhang finden aus einer Herzfrequenz und einer gefühlten Intensität. Wenn die durch die Decke geht und sich das nicht mehr super anfühlt, ja, besser schaut man sich aber dann nach der Einheit an.
Ja.
Ein Thema ist mir noch eingefallen, jetzt im Zuhören eures Dialogs. Es entstehen ja auch Bewegungsmuster aus dem auf die Uhr schauen. Das ist auch was mir persönlich bei meinen Läufen dann auffällt, wenn ich ohne Uhr unterwegs bin, und das ist jetzt ja immer öfter, ich schaue trotzdem hin. Also man läuft dahin und man schaut trotzdem, obwohl keine Uhr da ist. Das ist
eine eingeschliffene Bewegung.
Und, genau, und es ist, kann man keiner erzählen, dass das keinen Impact hat. Wenn es nur kleiner ist, ja, beim Laufen. Wenn ich das jetzt aber auf Schwimmen beziehe und es gibt Athleten, die während dem Schwimmen auf die Uhr schauen oder während dem Anschlag abstoppen oder während dem Wegstoßen oder beim Sprint 25 Meter.
Bei einer Minute auf 1500 Meter.
das sind auch Bewegungsmuster, die sie einschleifen und die werden sich auch fortsetzen, selbst wenn man dann im Wettkampf ist oder gerade wenn man dann im Wettkampf ist, wenn man ruft immer das ab, was man trainiert, immer. Und in der Art und Weise kann man das dann sicher auch besser in den Griff kriegen und sich einmal darauf verlassen, dass man das spürt, was man zu leisten imstande ist.
Aber ganz konkret, beim Schwimmen sind wir schnell durch diese Bewegungsmuster bei einer Minute auf 1500 Meter, das ist keine Übertreibung, und bei 5 Minuten auf 3,8 Kilometer, und das ist liegen gelassene Zeit, weil diese Kleinigkeiten einfach unterschätzt werden.
Ja, es bricht, es bewegt den Bewegungsfluss, es bremst,
es war so noch mehr, es bricht auch die Konzentration,
den Fokus, von dem wir geredet haben.
Dass also, bei so Serien wie, keine Ahnung, 12x25 All Out oder sowas, dass man permanent die Uhr auf Start und auf Ende drückt.
Ja, das ist
das ist was, entweder schwimmen die voll, ich meine, das sind 25 Meter, das ist ja keine Zeit. Ja. Und
ja, vor allem, was ich mich frage,
wird dieses Datenmaterial
ausgewertet?
Nein, es kann nicht ausgewertet werden, weil Bullshit rauskommt.
Ganz erstens simpel das, ist es. Aber
bei uns im Verein, dann schwimmen alle dasselbe Training und ich sehe nachher auf Training Peaks die Daten, dann ist jeder was völlig anderes geschwommen. Ja, so.
Nein, was ich nämlich gemacht habe, ich bin 40x25 Vollgas geschwommen. Und zwar mit der Wanduhr-Methode.
Ja, also,
ich habe mir die 40 Zeiten gemerkt, nämlich im Kopf gemerkt, und das habe ich dann niedergeschrieben. Und das sind einfach diese Dinge, die einfach unglaublich wichtig sind, dass man das einfach immer wieder verinnerlicht, weil das hat mich auch abgesehen davon, dass diese Dinge schon ganz schöne Beulen produzieren, wenn du dann nämlich in der Waschmaschine bist oder in der Bahn schwimmst. Ich hatte mal eine Frau, die am nächsten Tag Vorstandssitzung hatte und den Abdruck eines solchen Weckers im Gesicht. Ihre Begeisterung war riesig. Es ist auch ein Risiko. Ich wollte noch was anderes sagen. Ja.
Ja, die wird schon wieder einfallen.
Wir wollten da jetzt die Zeit geben.
Wir können auch über Bewegungsmuster reden. Ein Olympiarennen, ein legendäres, die 4x100 Kraul in Peking sind so entschieden worden, weil der Franzose so angeschlagen hat und der Amerikaner so angeschlagen hat. Und ja, ich meine, Olympiasieg, Zweiter, das ist schon ziemlich,
das ist hart.
Würde ich sagen, als Franzose, nächstes Mal nur soft.
Ja. Wahrscheinlich nicht einmal Bewegungsmuster, sondern einfach voll. Ja. Falsches Training, oder? Ja.
Danke.
Fassen wir das vielleicht zusammen. Lasst euch darauf ein, dass man auch mal nach Gefühl trainiert.
Wir nennen die Folge und übrigens Gefühlsecht. Ja, haben wir gerade beschlossen.
Das war
warte, gewidmet Wolfgang Hartweger, oder? Es kommt aufs Gefühl
an. Ja, das stimmt. Ja, ja.
Liebe Grüße an der Stelle.
Ja. Wir verlinken ihn für alle, die ihn kennen.
Bei BSBA-Legende. Ja. Muss man kennen.
Muss man kennen, genau.
Nein, aber fassen wir das kurz zusammen. Also im Endeffekt, ich glaube, wir haben die Bedeutung von dem Training nach Gefühl oder nach RPI, nennt es, wie es wollt, glaube ich, schon irgendwo da ins Zentrum auch gerückt, dass das natürlich jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass man das durchgehend die ganze Saison praktiziert. Glaube ich, liegt auch auf der Hand und haben wir auch thematisiert. Das, was, glaube ich, ungemein wichtig ist, und ich denke, da sind wir uns alle d'accord, ist, dass die Schulung des Gefühls in Relation zu der tatsächlichen Intensität und auch zu der Intensitätsvorgabe einfach extrem wichtig ist, auch für den Wettkampf. Auch wenn man jetzt um die Jahreszeit den praktischen Nutzen vom Gefühl laufen oder Radfahren oder sonst was nicht sieht, den gibt es. Und der kommt sehr oft vor. Und wir haben, wenn ich allein die ganzen Rennnachbesprechungen der Podcasts aus den letzten 2 Jahren, die wir da gemacht haben, wie oft das Thema Hitze ein wirkliches Thema war, was rennentscheidend war. Da muss man einfach sagen, da kannst du mit einem vorher abgestellten Pacing, das kannst du einfach kübeln. Das funktioniert nicht. Ja. Man muss sich da einfach fragen, genau dieses Ping-Pong spielen, was der Sausi vorher gemeint hat, dass man sich einfach fragt, was geht an dem Tag, in welcher Range, und die Range versucht man abzustecken, und wer noch nie nach Gefühl trainiert hat und auf dem Wattmesser schaut, fährt entweder gegen die Wand oder an guten Tagen einfach viel zu langsam und gibt da Riesenpotenzial.
Mhm. Naja, das ist eben genau einer der Punkte, dass du nicht nur an dem Tag dir die Frage stellst, sondern in der Sekunde selbst, und zwar für 3600 Sekunden pro Stunde, die Frage stellst, passt das gerade noch oder passt das nicht? Das verlangt Fokus. Und was ich an der Stelle zum Mitgeben empfehle, ist, beschreibt euch in eigenen Worten, schreibt sie fest, die Intensitätsbereiche, wie sie sich anfühlen. Ja. Das ist eine unglaublich hilfreiche Methode, nämlich eine eigene Subjektivität einmal zu entwerfen.
Genau, ja. Daran angeschlossen noch, wer sich mit dem, es gibt ja viele Triathleten, die sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen, wer sich diese Beschreibung der RPI-Bereiche schon mal durchgelesen hat. Ich meine, wir haben das.
Und da gibt es unterschiedliche.
Ja. Ich kann mit dem nichts anfangen. Ja, ich kann mit dieser Beschreibung angenehm hart oder irgendwie, wie das da beschrieben ist, ich kann damit nichts anfangen.
Das klingt wie aus dem BATU-Katalog.
Ja, aber passend zum Thema Gefühlsrecht.
Ja, eher, genau. Um den Bogen zu schließen. Aber
das wie ist halt eine FSK-Folge. Ich meine, geht das auf YouTube raus?
Ja, müssen wir schauen. Ja, solange du dich jetzt zusammenreißt in den
letzten zwei Minuten. Lass halt die Hosen auf,
bitte. Sausi, du sagst jetzt nichts mehr. Letzten Endes, wie du gesagt hast, wenn man das wirklich für sich beziffert, dann kann man mit dem Bereich noch tatsächlich was anfangen. Ja? Und das, glaube ich, ist...
Ja, es ist ja auch ein Stück weit die Stimmung, die sich verändert. Ich meine, wenn im... Der lockere Bereich ist so super geil definiert, weil manchmal sind 200 Watt super easy, manchmal sind 200 Watt einfach... Das ist mir vorgestern zum Beispiel so gegangen. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich ja mein Ego wirklich mal gekübelt habe und mit 180 Watt locker gefahren bin. Und das hat mir siehe da für den nächsten Tag sehr, sehr viel gebracht. Warum? Das 200 Watt fahren hat mich einfach aggressiv gemacht und frustriert, weil es einfach ein bisschen zu sehr wehgetan hat, um locker zu sein. Und ich sagte, okay, was heißt locker? Locker heißt keine Schmerzen. Locker heißt, ich kann das genießen. Und mit 180 Watt war es super easy. War ein schöner Tag. Mein Ego hat es verwunden. Der Tag danach war super lässig. Und worum es geht, ist, dass man sich da manchmal mit den Bereichen auch ein Stück weit in den Sack lügt, ja, und viele lockere Einheiten hat, die dann tatsächlich nicht locker sind, auch wenn man sich brav an den Bereich gehalten hat. Aber manchmal muss man akzeptieren, dass die 100%, die man an dem Tag zur Verfügung hat, nicht dieselben 100% sind wie am Vortag.
Ja, ja.
Und das ist das Stichwort chronische Ermüdung.
Passieren,
ja. Ja. Und da muss man einfach sagen, okay, was ist jetzt gerade möglich, was macht jetzt gerade Sinn? Und je öfter man das macht, übers Jahr hinweg, desto mehr Erfolg wird man hier haben.
Und schöner Abschluss. Und die RPI ist nicht nur der Leistung zuordnenbar, sondern allen anderen Parametern auch. Es sei es jetzt eben der Herzfrequenz, einer Trittfrequenz, der Pace. Da gibt es überall eine Relation dazu. Ja. Und an manchen Tagen fühlt sich eine gewisse Trittfrequenz beschissener an als an anderen.
Ja, wenn wir dieses Thema aufmachen, Mario, sitzen wir in 6 Stunden noch da.
Ja, aber,
wir haben Zeit, wir haben Speicher genug.
Aber in der allgemeinen Vorbereitungsphase und zu Zeiten, in denen viel nach RPI trainiert wird, nach Gefühl trainiert wird, da macht es Sinn, das zu lernen. Deshalb auch Trittfrequenzpyramiden und so weiter, wo man dann lernen kann, okay, was fühlt sich wie an? Und im Wettkampf brauche ich es dann in der Range. Mhm. Und Punkt.
Genau. Ja, wunderbar. Ja. Dann sagen wir auf jeden Fall danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. An der Stelle noch der Hinweis, wer unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat, lasst uns gerne ein Abo da, da kann man auch das Glockel drücken, dann kriegt es eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge kommt. Es wird in nächster Zeit einiges kommen, das kann man schon mal teasern, nicht nur Podcasts. Und ja, in diesem Sinne sagen wir danke.
Danke fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao, Papa.
Ciao, grüß euch.